Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 mit dem Dani Vorler am Mikrofon.
5, 4, 3, 2, 1.
Silbermedaille für die Schweiz an den Paralympics. In Vancouver hat der Berner Oberländer Christoph Kunz unter grauenhaften Wetterbedingungen für unser Land Silber geholt. Ich habe Gelegenheit, mit dem Mono-Ski-Bobfahrer zu reden. In wenigen Augenblicken live hier auf DRS1. DRS1 Treffpunkt über die 10. Winter-Paralympics, die im Moment in Kanada in Vancouver stattfinden. Da hat es für die Schweiz einen grossen Erfolg gegeben, der letzte Stunde Silbermedaille im Monoskibob fahren. Und wie das geht, das hören wir uns an von unserer Reporterin vor Ort. Sie selber ist blind, Yvonne Scherer, und hat den ganzen Verlauf vom Rennen gestern aus nächster Nähe beobachten können.
Der Christoph Kunz fährt runter. Bei den Sittings sieht das alles viel mehr nach Risiko aus. Die fahren auf ihrem Monoski, liegen in Kurven, weisen mit ihrem Oberkörper, haben zwei kleine Schiele in den Hängen, also Stöcke, die unten dran Schiele hat, die sie auch balancieren und ein bisschen weisen. Und der Christoph Kunz ist ja Erster nach dem ersten Lauf, fährt jetzt ab. Es sind fürchterliche Bedingungen. Es stürmt, es schüttet, die Piste ist flodinass aufgeweicht. Es hat so, ja, so Stege fast drinnen. Der Nord ist es nicht zusammengefallen. Sie mussten vorher so unterbrechen. Und jetzt sind wir natürlich wahnsinnig gespannt. Jetzt im Moment, im ersten Stell, ist ein deutscher Fahrer, der sehr viel Vorsprung hat auf die anderen zwei. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was kann man schon sagen, sieht man schon etwas?
Jetzt hat er 1,5 Sekunden Rückstand.
Der Nachmittag ist wirklich ertrunken im Regen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bedingungen, je länger es gegangen ist, für die Fahrer auch immer wie schlechter geworden sind. Ob schon sie immer ein bisschen haben versucht, die Piste wieder aufzumöbeln.
Jetzt sind es noch 3 Tore.
Wir sind gespannt.
Und er fährt als Zweiter ins Ziel.
Bravo! Erste Medaille für die Schweiz.
Silbermedaille für Christoph Kunz und mit ihm bin ich jetzt direkt verbunden nach Mount Whistler bei Vancouver. Herzliche Gratulation und hallo Christoph Kunz.
Ja, guten Morgen, merci vielmals.
Was bedeutet euch die Medaille?
Ja, das ist ein grosser Lohn für die harte Arbeit der letzten Jahre. Also wirklich eine grosse Genugtuung.
Und so wie das jetzt vorher tönt hat, ist es ja wirklich nicht einfach gewesen, gerade auch unter diesen Wetterbedingungen. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, es ist sehr, sehr schwierig gewesen heute mit den Verhältnissen. Also das heisst, wir hatten den ganzen Tag eigentlich Regen gehabt. Schon am Morgen hat es nur geschifft und es ist nicht ganz einfach gewesen. Und ich habe mich wirklich probiert, auf das einzustellen. Es ist mir sehr gut gelungen, aber es war doch happy gewesen.
Und jetzt ein bisschen müde, oder?
Ja, schon ein bisschen, ja.
Was für Reaktionen hat es gegeben nach den Leistungen, die er hat, vollbracht?
Ja, es ist schon ziemlich Reaktionen gekommen. Ich habe schon, ja, denke ich, etwa 30 SMS bekommen und auch schon Haufen Telefon und Leute, die gratulieren. Und das ist natürlich sehr motivierend.
Und der Medaille 4, hat die auch schon stattgefunden?
Ja, also wir hatten die Medaillenübergabe auf der Medal Plaza hier in Whistler. Das war ein super Moment gewesen, wirklich ein schöner Moment, die Medaillenübergabe. Und dann haben wir noch kurz im Swiss House gefeiert.
Ja. Habt ihr auch Tränen in den Augen gehabt, wenn das halt oben so ist?
Ja, es war sehr emotionell gewesen. Leider hat es halt nicht die Schweizer National immer gegeben, das wäre noch ein bisschen das Tüpfchen für mich gewesen, aber es war doch sehr schön gewesen.
Der Moment wird in ewiger Erinnerung bleiben. Sport hat sicher in eurem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Ihr seid 28, ich würde vielleicht schnell aus eurer Biografie 2-3 Sachen sagen. Ihr seid im Rollstuhl wegen einem Töff-Unfall vor 10 Jahren. Seid ihr gelähmt? Was für eine Rolle hat Sport in eurem Leben gehabt vor diesem Unfall?
Also der Sport ist in meinem Leben schon ging sehr wichtig gewesen, hat eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe schon vor dem Unfall Leistungssport gemacht, und zwar Mittel- und Langstreckenlauf. Und für mich ist ging klar gewesen, dass der Rollstuhl, also meine Behinderung, nicht so ein Grund sein, warum ich nicht mehr Spitzensport machen könnte. Und darum bin ich auf die Schiene zurückgekommen.
Aber beruflich habt ihr mich völlig neu orientieren müssen. Also, ihr arbeitet jetzt auf einer Bank. Habt ihr eigentlich mal im Sinn gehabt, irgendwie Sportler zu werden als Hauptberuf?
Ja, das war sicher ein grosser Traum gewesen, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich war im Gymnasium gsi denn, ich habe Matur gemacht nach dem Unfall, also die nachher abgeschlossen. Ich war von dem noch nicht fixiert auf irgendeinen Beruf und bin nachher so über eine verkürzte Banklehre zur Bank gekommen und bin jetzt auf einer Regionalbank in Frutigen, wo es eigentlich, ja, mir sehr gut gefällt im Moment.
Jetzt, für jemand, der das nicht gewohnt ist, ist das vielleicht ein bisschen exotisch. Rollstuhlfahrer in Disziplinen von Ski-Alpin. Wie war das für euch gewesen? Wie seid ihr überhaupt jetzt hier dazu gekommen, zu diesem Sport?
Ja, für mich war es klar gewesen, als Berner Oberländer, also ich bin zu Frutigen aufgewachsen, ist es klar gewesen, dass irgendwie um auf die Piste will, wenn es irgendwie geht. Darum bin ich zu diesem Mono-Ski-Bob gekommen. Ich habe einen Kurs gemacht, habe dann selber einen gekauft und habe wirklich, es hat mir sehr viel Spass gemacht. Ich habe mit den Kollegen auf die Piste können und bin natürlich an Orten hergekommen, wo ich sonst mit dem Rollstuhl nie herkommen würde.
Also als Berner Oberländer hat er ja gesagt, das muss einfach sein. Habt ihr irgendwelche Vorbilder auch gehabt? Oder habt ihr jetzt noch Vorbilder?
Nicht speziell. Also auch nicht speziell jetzt aus dem Behindertensport oder so. Es ist so, dass ich meinen eigenen Weg gehen wollte und hoffe, dass ich wirklich mit dem vielleicht andere motivieren kann und zeigen, was irgendwo noch möglich ist, trotz einer Behinderung.
Könnt ihr uns ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert auf diesen Ski, wo ihr ja nicht stehen könnt, sondern sitzend unterwegs seid?
Ja, das ist ein bisschen speziell, wenn man es nicht sieht, aber es ist einfach E-Ski, darum heisst es Monoski, also ja. Nur E-Ski. Nachher ist ein Gestell drauf, das gefedert ist und auf diesem Gestell ist eine Sitzschale montiert. Auf dieser Sitzschale bin ich sehr fix angemacht. Also es ist fast wie meine Skischuhe nachher. Und das tue ich nachher mit Gewichtsverlagern, mit dem Oberkörper steuern. Und zusätzlich habe ich kurze Krücke in den Händen, wo kleine Schiele dran sind, auch noch zusätzliche Stabilisation.
Mhm. Die sagen, die sind festgemacht auf dem Sitz. Das klingt jetzt für mich im ersten Augenblick, wenn ihr das so sagt, ein bisschen gefürchtig. Sind das dann irgendwie gleich auch Sicherheitsgurte, die dann wieder aufgehen im Fall von einem Sturz? Oder bängelt sich da einfach dem Zeug rum?
Ja, also ich bin dort wirklich fix angemacht. Also die werden nicht aufgehen, wenn ich einen Sturz habe. Sollte auch nicht, weil in dieser Sitzschale muss ich eigentlich drinnen bleiben. Und wenn ich stürze, dann rutsche ich wahrscheinlich einfach mit dem Bob ein bisschen den Berg ab. Aber das ist nicht so tragisch, das gehört ein bisschen dazu.
Wie hat sich eigentlich das Material entwickelt? Ist das heutzutage etwas, das man kaufen kann? Oder muss man das irgendwie selber basteln? Ich frage jetzt mal ganz naiv.
Es ist etwas, das man kaufen kann. Also das Gerät, rein mal der Rahmen, ist etwas, das eigentlich nach Serie hergestellt wird. Ich habe jetzt ein Gerät aus Japan, das wirklich sehr gut funktioniert. Aber es sind natürlich Haufen Anpassungen, Haufen Sachen, die ich selber entwickelt habe, dazu, die nachher dazu führen, dass es wirklich zu einem super Renngerät wird.
Christoph Kuhns, Silbermedaillengewinner von Vancouver. Wie sieht das aus wegen eurer Lähmung? Müsst ihr hier auf gewisse Sachen besonders Acht geben? Braucht ihr vielleicht auch spezielle medizinische Betreuung, um diesen Sport auszuführen? Wie sieht das aus?
Nein, medizinische Betreuung brauche ich keine spezielle. Also der Sport ist für mich... Behinderung steht aber überhaupt nicht im Vordergrund. Also ich habe ganz normalen Sport, ich brauche da nicht eine besondere Unterstützung. Von dem her hat das keinen grossen Einfluss.
Ihr seid einer von den wenigen Fahrern, die Sponsoren hat, also von den wenigen Schweizer Fahrern. Heisst das, dass der Sport jetzt gleich auch ein bisschen weit, wie soll ich sagen, Teil von eurem Berufsleben geworden ist?
Ja, es ist sicher Teil von meinem Leben, sicher mal. Vom Beruf ist schwierig. Also ich arbeite 70% nebendran. Und also im Sommer ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger. Ich bin dort sehr flexibel und du natürlich probieren mit Sponsoren den Lohnausfall oder alles, was einfach dort wegfällt, ein bisschen zu kompensieren, aber Geld verdienen ist sehr schwierig mit dem Behindertensport.
Also es ist nicht so, dass dir jetzt die restlichen 30% für auf 100 zu kommen könnt mit dem Sport reinholen?
Nein, das ist nicht möglich.
Aber jetzt, wo du gewonnen hast, hey, Silbermedaille, da gibt es schon einen rechten Batzen, oder?
Ja, also die Prämie, weiß ich nicht mal, wie hoch das die ist. Ich glaube, für Gold hätte ich 6'000 Franken gegeben. Und für Silber weiß ich es nicht mal sicher.
Das ist aber auch sympathisch. Es geht also nicht ums Geld.
Nein, es ist mir nie um das gegangen.
Definitiv. Ja. Ja. In Österreich, habe ich gehört, trainieren die behinderten Skirennfahrer zu den gleichen Bedingungen wie die nicht behinderten. Also ganz nach dem Motto, gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Wie sieht das in der Schweiz aus? Wünscht ihr euch das auch?
Ja, also wir haben eigentlich sehr gute Bedingungen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt mit Swiss-Ski zusammenarbeiten und wir haben eigentlich eine eigene Trainingsgruppe, wo wir im Herbst und auch im Winter unterwegs sind. Eigentlich zu sehr guten Bedingungen, aber es ist nicht so, dass die Zusammenarbeit mit Swiss-Ski jetzt irgendwo stattfindet.
Wünscht ihr nicht das?
Ja, es wäre sicher positiv, wenn es irgendwo eine engere Zusammenarbeit gibt, dass man von anderen Trainingsgruppen könnte profitieren, dass man mit trainieren kann. Und ich denke, dass das sicher in den nächsten Jahren etwas geben wird, aber im Moment sind wir noch nicht so weit.
Vielen Dank fürs Erste, Christoph Kuhns, Silbermedaillengewinner. Und ich würde vorschlagen, ihr bleibt jetzt noch ein bisschen bei uns im Kabäuschen in Kanada, damit wir dann später noch einmal auf euch zurückkommen können. Ski-Alpin, die weltbesten Kämpfe um einen Sieg. Ihr Ziel ist eine olympische Medaille. Für das geben sie alles und alle haben sie etwas Gemeinsames. Sie sehen nicht, wo sie durchfahren. Sie sind bling. Sie sind bling? Bling, ein Slalom fahren? Wie geht das? Und was sind das für Leute? Hm? Also zum Beispiel die stark sehbehinderte Nadia Baumgartner. Sie ist an den Paralympics in Kanada diese Woche schon vierte geworden im Slalom. Was sie antreibt, trotz ihrer Sehbehinderung im Spitzensport hier mit dabei zu sein, das erfahren wir in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis. Das ist der Treffpunkt auf DRS1 über die 10. Winterparalympics, die im Moment in Vancouver, Kanada stattfinden. Und wir haben es gehört, es war grusiges Wetter gestern bei dem Silbermedaillengewinn von Christoph Kunz. Es war auch ganz lausig gestern beim Riesenslalom von den Blinden und Sehbehinderten. Nadia Baumgartner und ihre Guide, Chiara Sawyer, sind am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Wir hören uns die Reportage von der Kollegin Yvonne Scherer schnell an.
Jetzt erleben wir mit, wie Nadia Baumgartner ihr Riesenslalom fährt. Sie ist dritte nach dem ersten Lauf. Und ihre Guide, Chiarina, die ja ihren Namen klar bedeutet. Chiara heisst ja klar, also sie muss möglichst klar der Nadia beschreiben, wie der Parkour aussieht, damit sie möglichst genau fahren kann. Es ist nämlich so, dass man das wirklich gut kann sehen. Auf dem Bildschirm hat man vorher mit Kollegen reportiert, dass eben, weil sie ja die Tore nicht sehen, die blinden Fahrerinnen und stark Sehbehinderten, können sie natürlich nicht so genau umfahren, wie jemand, der sieht. Und sie kommen nicht immer im optimalen Weg. Sie haben ja die Beine ein bisschen weiter auseinander als Fahrer, die gut sehen.
Bei der ersten Zwischenzeit hat sie immer noch einen Vorsprung von 3,5 Sekunden.
Super, wunderbar. Und der Unterschied, der sonst noch ist, ist, dass sie auch mit Geräten neu fahren. Also meistens gehen sie erst am Schluss in die Hocke, weil sie müssen einfach viel mehr Sorgfalt üben, ja, dass sie die Kurven schaffen, dass sie nicht verhängen. Sie sehen ja höchstens, wenn sie überhaupt etwas sehen, ihre Guide.
Oh nein, jetzt hat sie das Tor verpasst. Sie fahren weiter, aber das ist natürlich eine Disqualifikation.
Jetzt ist es sehr still geworden da, alle sind ganz betreten. Wir warten jetzt noch, was passiert. Für sie ist sicher eine riesige Enttäuschung. Sie hat das ganze Jahr an der Uni ausgesetzt, ihr Psychologiestudium. Sie kommt in die Nähe vom Ziel, wie wir hören.
2 Sekunden 39 Rückstand hat sie im Ziel. Aber ob das zählen wird, ist fraglich.
Ja, wenn man natürlich das Tor verpasst, hat das nicht gezählt. Ich bin jetzt verbunden mit der Nadia Baumgartner und der Chiarina Sawyer. Guten Tag miteinander, wie geht es euch heute?
Ja, guten Morgen. Ja, es geht. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen enttäuscht, aber ja, ändern kann man es nicht.
Mhm. Nadia Baumgartner, wie hätte es können passieren, dass das Tor verfehlt hat? Hat er es nicht gesehen, aufgrund jetzt auch von eurer Sehbehinderung? Oder hat es einfach nicht geklappt mit der Gewichtsverlagerung oder weiss der Teufel was?
Also ganz ehrlich gesagt, weiss ich nicht, wo ich das Tor verpasst habe, wo ich es wirklich nicht gesehen habe. Mhm. Aber irgendwo habe ich wirklich einen riesigen Schlag verwünscht, wo ich nachher ein bisschen spät dran war. Nachher bin ich wieder in den Kurs hineingegangen. Und dort, ich habe weder Dörli gesehen noch Chiarina und sie hat mich nachher einfach mit links und rechts wieder zu ihr gelotet. Mhm. Und dort bin ich einfach wirklich blind gefahren.
Mit links und rechts zu ihr gelotet heisst, ihr seid über Funk miteinander verbunden, sie tut euch in die Kopfhörer reinreden, wie ihr zu fahren habt, weil ihr selber nicht genügend würdet sehen. Die Frage an Chiarina Sawyer, wie habt ihr die Nadia erlebt? Wo hat es da nicht gegeben, dass das hätte passieren können? Eure Interpretation von dieser Situation, Frau Sawyer?
Ja, also im ersten Moment bin ich gar nicht nachgekommen, was eigentlich genau passiert ist. Nadia hat mir natürlich nicht gesagt, halt, stopp. Und ich habe umgeschaut und ich habe einfach immer noch gesagt, links, rechts und komm zu mir. Die einfach irgendwie den Hang abwollen, aber eigentlich, was genau passiert ist, habe ich nicht wirklich realisiert, es ist viel zu schnell gegangen.
Mhm. Und dann ist das nachher rausgekommen im Ziel, dass eben das nicht so gegangen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie gross war bei euch beiden dort die Enttäuschung gewesen?
Ja, bei beiden natürlich sehr, sehr gross, weil ja, wir wären ja drin gewesen, oder?
Und
ja.
Ein Platz hat er auch noch einen undankbaren gemacht, nämlich, soviel ich weiss, im Slalom der 4. Platz. Natürlich auch immer eine furchtbar undankbare Angelegenheit. Oder könnt ihr mich jetzt zumindest mit dem noch trösten?
Ja, also ich auf meiner Seite bin zufrieden mit dem 4., weil wir haben alles riskiert und ja.
Mhm. Wir haben gehört vorher im Beitrag von der Kollegin Yvonne, dass dir, Nadia Baumgartner, sogar euch ein Studium für fast ein Jahr lang unterbrochen hat, für hier vollen Schub zu geben und da möglichst natürlich eine gute Leistung rauszuholen. Was euch da antreibt und wie das überhaupt im Detail funktioniert, wenn ihr mit eurer Guide hier unterwegs seid, um die Slalomstangen herum, darüber möchten wir noch ein bisschen mehr erfahren in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1.
not that much at stake, for I have plowed the seas and smoothed the troubled waters. Come along, let's have some fun. The hard work has been done. We'll barrel roll into the sun. Just for starters. Just for starters. Barometer's my suit, I'm descending from a deckhand on a sloop. I travel on the song lines that only dreamers see, not known for predictability. Come and follow in our wake, you're not that much at stake, for we have plowed the seas and smoothed the troubled waters. Come along, let's have some fun. Seems our work is done. We'll barrel roll into the sun. Just for starters, sail the main course in a simple sturdy craft. Keep her well stocked with short stories and long laughs. Go fast enough to get there, but slow enough to see. Moderation seems to be the key.
Sie sind Sportlerinnen und Sportler durch und durch. Sie trainieren bis zum Limit, die Grenzen des Menschen. Möglicherweise haben sie längstens durchbrochen. Sie fahren zum Beispiel Riesenslalom oder Slalom, obwohl sie fast nichts sehen oder ganz blind sind. Konkret Nadia Baumgartner. Sie hat diese Woche an den Paralympics in Kanada Platz 4 gemacht im Slalom. Gestern ist sie am Riesenslalom ausgeschieden, weil sie ein Tor verpasst hat, wie wir vorher gehört haben. Mit ihrer Live nach Mount Whistler bei Vancouver verbunden. Nadia Baumgartner, wir haben vorher erfahren, ihr seid als 25-jährige Psychologiestudentin, habt ihr euch entschieden, das Studium fast ein Jahr auszusetzen, um euch auf die Paralympics vorzubereiten. Wieso ist euch das so wichtig, euch einfach alles auf die Wettkämpfe zu setzen?
Ja, ich fahre einfach sehr gerne Ski und mein Ziel war einfach, an den Paralympics teilzunehmen und dort eine Medaille zu gewinnen. Und dass ich zur Medaille komme, ist klar, dass man einfach wirklich viel trainieren muss. Und beides, Studium und Trainieren, ist einfach nicht aufgegangen, weil wir so viel auf die Ski gegangen sind. Auch Jarina hat nicht mehr gearbeitet, diese Saison, also das Jahr eigentlich, dass man wirklich absolut und möglichst viel trainieren
kann. Die Seite,
wir haben ja,
ja?
Ja, wir haben ja noch müssen Sponsoren suchen, oder? Wir haben auch das Glück, dass wir die gefunden haben. Mhm. Und denen möchte ich eigentlich auch noch danken. Hed, Albina, Lecky, Schweizerischer Blindenverband Pro Sport Bern und Stiftung für 5. Europameisterschaft 1989 in Zürich.
Nadia Baumgartner, ihr seid vierfache Schweizer Meister, seid sehr stark sehbehindert. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, Ski-Alpinsport zu betreiben?
Ja, ich habe mit 4 habe ich angefangen Skifahren. Meine Mutter hat mich mitgenommen als kleines Kind. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann sind wir einfach immer wieder gegangen.
Mhm. Und seid natürlich immer auf Hilfe auch angewiesen. Also ihr habt Guide, die Giarina Sawyer, die wir heilen können, auch vorher schon. Wie erlebt ihr das, abhängig zu sein, abhängig in Anführungsstrichen von der Giarina?
Ja, es ist schon ein bisschen abhängig, aber selber muss ich ja gleich noch Skifahren, oder?
Wir können uns kurz schildern, wie funktioniert das, wie das genau funktioniert. Wir haben vorher das kurz angesprochen, über Funk, aber wie konkret?
Ja, sie tut vor mir schielen. Da ich sehr stark kurzsichtig bin, muss sie sehr nah vor mir fahren, dass ich sie noch sehe, weil wenn sie mehr als 5 Meter ist, vor mir sehe ich sie nicht mehr.
Was heisst «gesehen»? Was seht ihr denn noch?
Sie hat ein gelb leuchtendes Schiele an und das sehe ich. Ich sehe einfach einen gelben Punkt eigentlich. Mhm. Und sie sagt mir nachher einfach Kommandos links und rechts und steil oder flach oder ja, Trippel oder Oppel.
Und das geht über Kopfhörer. Es gibt, glaube ich, auch noch ein anderes System, das über Lautsprecher ging, aber die hat sich für Kopfhörer entschieden. Warum?
Weil Lautsprecher, ich habe leider keinen gefunden, ich hätte gerne einen wollen. Aber das ist sehr schwierig, dass die genug laut sind, dass man die wirklich auch gut gehört.
Das ist schon ein Zeichen, oder?
Ja, schon, weil wenn ich das Kommando nur halb höre, bin ich sehr verunsichert.
Frage jetzt mal die Giarina Sawyer. Wenn ihr hier mit der Nadia kommuniziert, wenn ihr ihr über Funk sagt, was sie durchzufahren hat, ist das auch ein bisschen der Geheimspruch, der sich da zwischen euch entwickelt hat? Oder wie sieht das aus?
Ja, das ist schon eine Sprache, die wir so über die letzten 3 Saisons zusammen entwickelt haben. Also vor allem im Slalom, weil dort habe ich wirklich nicht Zeit, noch viel zu reden zwischen den einzelnen Stangen. Heute im Riesenslalom habe ich mehr Zeit, noch mit ihr zu kommunizieren. Dann kann ich sie vor allem auch noch ein bisschen anführen, dass wir wirklich da Vollgas in die Piste haben können.
Also ich stelle mir sowieso vor, dass da der Rhythmus in der Sprache auch noch von Wichtigkeit ist.
Ja, also im Slalom ist er extrem wichtig. Da probiere ich ihr wirklich mit meiner Stimme eigentlich eine Linie zu zeichnen. Weil sie sieht ja nicht, wie weit das der Bogen ist oder wie weit das jetzt die Tore auseinander sind. Und das probiere ich dann eigentlich mit der Betonung von den einzelnen Kommandos eigentlich ihr anzugeben.
Ich weiss, das ist natürlich jetzt völlig gaga, aber könnt ihr das schnell demonstrieren?
Ja, so ganz kurz, so ja. Eine kurze Slalom-Demonstration.
Ja, genau, mach schnell, ich fahre.
Also das stehen wir oben am Start und dann schaue ich hinten und sage Nadia, alles okay. Dann sagt sie ja und dann mache ich 3, 2, 1, go. Und links und rechts, ziehen und links, doppel, rechts, links und ziehen und links.
So ja, da kommt der Rhythmus zur Geltung. Also, aber das Ganze ist ja immer, das ist das Verrückte, das Ganze ist ja immer verzögert. Das stelle ich mir noch schwieriger vor. Oder? Das Ganze ist, die sind ja ein bisschen voraus.
Ja, ich muss natürlich das Kommando immer ein bisschen vorher sagen, aber ich habe eigentlich dort so meine eigene Körperbewegung entwickelt, dass wenn ich diese Bewegung mache, kommt dann das und dann zu links oder eben zu rechts. Mhm. Und das braucht schon mehr als eine Saison, das aufzubauen.
Und wie erlebt ihr Nadia Baumgartner denn eigentlich gesteuert von euch? Also wie ferngesteuert?
ja, sie muss mir einfach folgen. Es funktioniert eigentlich sehr gut. Also heute im Riesenslalom hat sie, glaube ich, wirklich einfach anderthalb Läufe von ihrem Leben gezeigt. Also muss ich wirklich sagen, Vollgas, so ist sie, glaube ich, noch nie gefahren. Wir haben alles riskiert, Kopf und Kragen. Und es hat halt dann nicht ganz gelenkt.
Nadia Baumgartner, wie schafft ihr es, der Giarina auch so zu vertrauen? Das ist eine grosse Vertrauenssache.
Ja, bei mir ist es eigentlich von Anfang an, dass ich sehr schnell jemandem vertraue. Aber wenn mal etwas passiert, wo zum Beispiel falsch geilert oder irgendwie so, dann ist das Vertrauen sehr schwierig wieder aufzubauen.
Mhm. Habt ihr denn nie Angst, in ein Tor reinzufahren? Oder habt ihr da irgendwie auch einen speziellen Schutz? Jetzt in eurer Situation, wo ihr so schlecht oder praktisch gar nichts seht?
Also eigentlich die normalen Schütze, die man hat, zum Slalom fahren, habe ich an. Und Angst eigentlich nie, weil ich weiss, wenn ich eigentlich genau das mache und genau ihre Linie habe, dann fahre ich kein Tor rein.
Und wie sieht das eigentlich aus von der Geschwindigkeit her? Wie schnell seid ihr hier unterwegs? Kann man sich das gleich vorstellen, wenn wir jetzt hier die Olympischen Spiele angeschaut haben, Riesenslalom und Slalom?
Ja, also ich denke, mit den Profis ist es nicht ganz vergleichbar, aber so ein Hobby-Skifahrer muss schon relativ schnell unterwegs sein, als er uns nachher mal.
Was heisst das? Die deine Geschwindigkeiten messen?
Nein.
Das nicht, okay. Aber ich habe keine Chance, oder? Etwa hoffentlich.
Ich glaube es nicht,
etwa hoffentlich, ich trainiere ja auch nicht dafür. Der wäre fest, wie ihr das macht, Nadia. Und Giarina, vielen herzlichen Dank fürs erste DRS1-Treffpunkt über die Paralympics in Kanada. Wir bekommen heute Einblick in Sportdisziplinen, die wir zwar alle können, aber die ganz anders funktionieren, wenn die körperlichen Voraussetzungen eben nicht so gegeben sind, wie wir das als selbstverständlich erachten. Beispiel Langlauf. Langläufle ohne Bein. Wie funktioniert das? Antwort als nächstes.
Dimmi che mi ami per questo giorno.
DRS1-Treffpunkt zu den 10. Winter Paralympics in Vancouver. Langläufeln ohne Bein. Wie ist das möglich? Einblick gibt uns der Schweizer Langläufer Bruno Huber. Er ist beinamputiert und fährt ohne Prothese auf einem Schlitten. DRS1-Reporterin Yvonne Scherer hat ihn zu Vancouver getroffen.
Bruno Huber, ihr fahrt Langlauf und Biathlon im Sitzen. Erklären doch unseren Hörerinnen und Hörern, wie ihr das macht.
Ich benutze dazu ein Titan-Gestell. Das habe ich zusammenschweissen lassen. Es können unten dran normale Langlaufski dran, mit einer normalen Langlaufbindung. Und ich habe einen Stöck von 1,25 m Länge.
Und wie hockt ihr auf diesem Gestell?
Es hat oben drauf noch eine Schale. Es ist ein Polyester angefertigt. Und dann habe ich noch drei Gürtel, die ich mir bei befestigen kann.
Ihr seid hierher im Rollstuhl gekommen. Könntet ihr euch nicht anlehnen während dem Fahren?
Also im Schlitten nicht. In meiner Klasse braucht man das nicht. Weil ich die Beine amputiert bin, habe ich noch die ganze Rumpfmuskulatur vom Rücken. Und durch das braucht man das nicht. Das brauchen nur die, die hoch querschnittgelähmt sind, weil die keine Stabilität haben im Rumpf.
Und nachher habt ihr auch spezielle Stöcke, habt ihr gesagt. Könnt ihr die noch ein bisschen beschreiben?
Ja, die Stöcke kann ich eigentlich nicht kaufen nach meinem Mass. Ich muss immer normale Stöcke kaufen und dann etwa 30 cm abschneiden lassen. Weil auf unsere Länge gibt es eigentlich keine.
Aber sonst sind es ganz normale Stöcke, also wo ihr euch dann einfach damit abstossen könnt. Sie sind einfach gekürzt.
Ja, es sind normale Stöcke mit dem normalen Teller und einfach ein Stück kürzer. Also jeder dort individuell für sich ein bisschen die Länge herausfinden. Jetzt draussen laufen etwa 10 cm kürzer als ich und ich fühle mich wohl mit längeren.
Wie lange macht ihr schon Sport?
Ja, das ist 1987. Also ein Jahr nach dem Unfall habe ich eigentlich erst angefangen. Ich habe vor dem Unfall eigentlich keinen Sport gemacht.
Und warum habt ihr denn angefangen, Sport zu machen nach dem Unfall?
Ja, dort in der Suva-Klinik zu Bellic hat man eigentlich müssen, jeden Tag, etwa 2 Stunden. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich auch noch etwas für mich, weil ich auch noch ziemlich Übergewicht hatte. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich etwas machen, dass der Bauch kleiner wird.
Und dann hat es sich so richtig gepackt?
Ja, am Anfang noch nicht so. Ich habe dann fast 5 Sportarten angefangen, überall ein bisschen dabei, aber nie nicht richtig. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich etwa 2-3 Sachen hören und dass man wirklich in 1 oder 2 Sachen ein bisschen erfolgreicher ist.
Und ihr habt euch dann für das Langlaufen entschieden. Was macht ihr, wenn ihr nicht auf euren Ski unterwegs seid?
Ja, dann einen grossen Teil noch arbeiten gehen bei der SBB. Und sonst noch ein bisschen Hobby daheim. Man muss ein basteln mit Metall oder einfach Zeug flicken, das kaputt ist.
Und was arbeitet ihr bei der SBB?
Jetzt als Viehmechaniker. Ich tue von den Locken Messgeräte revidieren in Zürich Altstetten. Das ist eine grosse Hauptwerkstatt mit über 300 Angestellten.
Habt ihr das vor eurem Unfall auch schon gemacht? Also seid ihr auch Mechaniker gewesen? Habt ihr euren Beruf nicht müssen wechseln?
Nein, ich habe im Rangier geschafft und hatte einen Unfall auch im Rangier gehabt. Bin von der Lok abgerutscht vom Trittbrett. Und dann ist mir die Lok über die Beine gefahren. Und dann habe ich einfach eine Umschulung gemacht bei der SBB und da haben sie gesagt, ich könnte hier bleiben und ja, das ist dann noch gut so.
Was ist euer Ziel an den Paralympics 2010?
Das Ziel, also jetzt gerade mit dem Biathlon, es wäre schön, wenn man aufs Podest kommen würde, aber es ist sehr schwierig. Ich denke, wenn ich Quali bestätigen könnte, also mit dem 5. Platz etwa so, weil vorne es ist so eng und man muss also wirklich gut schiessen. Sonst ist man schneller weg. Also ich denke, mit dem 5. Platz müsste ich wahrscheinlich zufrieden sein.
Wer ist denn im Behindertensport im Langlauf top gesetzt?
Ja, das sind etwa 3 Russen, ein Weissruss und ein Norweger, der jetzt eigentlich ziemlich viel dominiert.
Haben die andere Bedingungen? Haben die irgendwie, sind die angeschlossen am Profiverband? Oder wisst ihr das, wie das ist in Russland zum Beispiel?
Also ich denke, die haben nicht grosse Möglichkeiten beim Arbeiten. Also, die sind froh, dass sie rauskommen und die werden wahrscheinlich recht gut unterstützt. Und die Trainingsbedingungen sind wahrscheinlich anders als bei uns oder professioneller. Bei uns müssen alle arbeiten. Und ich glaube nicht, dass da von diesen Top-Nationen noch viel arbeiten gehen. Ja, und man hat jetzt auch schon viel gehört, dass da für die Medaillen bis 70-80'000 Dollar überkommen. Und dann natürlich, dann sind sie angespannt, um wirklich die Medaille zu holen. Und die können gut leben von dem. bei uns gibt es nicht so viel, wenn man Medaillen holt.
Ja, wir haben es also gehört, die Preisgelder in der Schweiz sind übrigens eben für Gold bescheidene 6'000 Franken. Über Langlauf und Biathlon, der Bruno Huber, haben wir hier gehört. Wir haben ja unseren Silbermedaillengewinner, der Mono-Skibobfahrer Christoph Kunz, heute Morgen schon im Gespräch lernen können. Darf ich euch fragen, Christoph Kunz, was denkt ihr, was müsste in der Schweiz passieren, damit der Behindertensport mehr Anerkennung überkommt?
Ja, ist noch schwierig. Also, es ist sicher so, dass der Behindertensport eine Randsportart ist und von dem her halt einfach nicht so viel Medienaufmerksamkeit hat. Aber sicher ist das ein Schlüssel. Also, die Medienaufmerksamkeit müsste ein bisschen steigen. Sicher das Interesse, das öffentliche Interesse müsste ein bisschen grösser sein, dass wir auch Möglichkeiten haben, bessere Sponsoren zu finden, wo wir wirklich nachher auch können, das Arbeitspensum mehr reduzieren und sich wirklich mehr auf den Sport konzentrieren.
Ist das für euch jetzt auch eine persönliche Enttäuschung? Ihr habt mir vorher ja erzählt, was das für euch für ein bewegendes Gefühl war, als ihr die Medaille bekommen habt. Aber gleichzeitig habt ihr ja auch denken, ja, es hat nie die gleiche Wirkung, wie das hier vor zwei Wochen dazu und her gegangen ist an den Olympischen Spielen.
Ja, es ist sicher nicht vergleichbar. Es wird sicher auch nie so viel auslösen, wenn wir eine Medaille machen. Aber für mich selber ist es gleich ein riesen schönes Gefühl und es ist super, das erreicht zu haben. Für das habe ich wirklich jahrelang jetzt gearbeitet und von dem her kann ich es wirklich sicher auch vergleichen, weil es ist ein grosses Ziel gewesen, das ich hatte und das es zu erreichen ist sehr schön.
Seit der Silbermedaillengewinner Christoph Kunz live aus Vancouver. Zwei Wochen nach den Olympischen Spielen laufen wieder Olympische Spiele. In Kanada bis am 21. März kämpfen behinderte Sportlerinnen und Sportler um olympische Medaillen. Nicht alle finden das toll. Mein nächster Gesprächspartner ist selber behindert, aber findet die Paralympics nicht eine gute Idee. Warum und wieso, das erfahren wir dann nach den 10 Nachrichten.
With you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence.
Das ist der RSI, der Treffpunkt mit dem Dani Furler. Beeindruckt euch das auch? Blind Skifahren, wie Beinamputierte die Langläufle, wie Gelähmte die Görling spielen. Mein nächster Gast lässt sich hier nicht so beeindrucken. Obwohl er selber im Rollstuhl ist, findet er die Paralympics völlig unnötig. Was ihn zu dieser Meinung bringt, erfahren wir gerade anschliessend.
Quattro amici che citofonano giù, da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco pop, perché non si va, perché non si va. Senza troppa voglia ordiniamo un drink, io che penso che cos'è che faccio qui. We'll
DRSI-Treffpunkt über Paralympics in Kanada. Viel Anerkennung gibt es in der Gesellschaft für behinderte Sportlerinnen und Sportler. Die meisten von uns sind zumindest einfach stark beeindruckt, wenn man sieht, mit wie viel Engagement behinderte Spitzenleistungen erreichen und internationale Bestleistungen aufstellen. Diese Freude kann mein nächster Gast nicht wirklich teilen. Er selber ist gelähmt und ist im Rollstuhl hier zu mir ins Studio gekommen. Peter Wehrli, 59, von Beruf Psychologe. Peter Wehrli, was geht euch denn gegen Strich, wenn es um solche Veranstaltungen geht wie Paralympics?
Also ich muss sagen, vorausschicken, ich halte den Sport selber für eine kolossale Verschwendung von Ressourcen, wo einfach der Menschheit nichts bringt. Also schlussendlich ist es für die Menschheit völlig irrelevant, ob jemand ein paar Sekunden schneller oder ein paar Zehntelsekunden schneller ist als irgendjemand anders.
Also die redet jetzt von Leistungssport?
Leistungssport überhaupt. Also da kommt ja dann die Perversion dazu, dass das Ganze eigentlich nur noch ein Werbeträger ist. Es ist eine Werbeveranstaltung, wo Menschen missbraucht werden, um irgendwelche Getränke bewerben und so weiter, wo ich absolut daneben finde und wirklich auch nichts besonders Positives daran sehen.
Aber also ich meine, Herr Wehrli, Sport darf ja durchaus auch Unterhaltung sein, oder?
Ja, ich unterscheide zwischen Sport und Spiel. Wenn Menschen spielen, für Freude, miteinander Spass haben, wenn es nicht darum geht, den anderen zu schlagen, sondern miteinander Spass zu haben, dann habe ich gar nichts dagegen. Aber das ist ja eben beim Leistungssport nicht so. Da ist die ganze Idee ist, dass man gegenseitig sich schlägt, dass es den Besten gibt.
Ja, aber Herr Wehrli, jetzt haben wir heute am Morgen haben wir doch die Freude können teilen, dass zum Beispiel der Christoph Kuhns Silbermedaille gewonnen hat. Lasst euch das jetzt ganz kalt?
Vollkommen. Vollkommen. Ich denke, alle die, die auch noch jahrelang jetzt geübt haben und jetzt keine Silbermedaille, kein Gold und keine Bronze nicht einmal erwähnt worden sind. Und denke mir, was für eine Verschwendung von Zeit, was für eine Verschwendung von Energie.
Ja, also das müssen wir zuerst mal hören. Christoph Kuhns, wie geht euch das, wenn ihr jetzt das hört, zu Kanada hinein?
Das ist mir, spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Es muss nicht alle beeindrucken, es muss nicht alle irgendwo das vom Sockel reisen, dass jetzt da etwas gelaufen ist. Also es muss nicht jeder da irgendwo gerade früh den Sprung machen.
Aber dann frage ich jetzt einfach, der Peter Wehrli, hat das vielleicht den Grund, wieso er jetzt das so sieht, hat das vielleicht damit zu tun, dass ihr selber etwas vermisst im Leben, Herr Wehrli?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich finde, ich habe ein ausgefülltes Leben und ich mache sinnvolle Sachen in meinem Leben. Und ich denke, ich versuche, die wenige Energie, die ich als Behinderte habe, dort einzusetzen, was irgendjemandem etwas bringt, was die Menschheit vorwärts bringt.
Christoph Kuhns, ist das für euch gleich auch eine Art Lebensinhalt, der Sport? Kann man das so beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also der Sport ist ein wichtiger Teil von meinem Leben und ist für mich ein Ausdruck von was mit dem Körper möglich ist, was ich mit dem Körper eigentlich erreichen kann. Und klar, das Ziel ging besser und ging schneller zu werden und für das trainiere ich, aber das mache ich nicht unbedingt nur für andere zu beeindrucken, sondern das mache ich vor allem auch für mich selber. Ich will an meine Grenzen kommen und das macht man, glaube ich, nicht nur im Sport.
Peter Wehrli, kann das denn nicht auch den Behinderten unglaublich viel Ansporn geben, so etwas können zu erreichen, wie jetzt auch der Christoph Kuhns erreicht hat mit dieser Medaille?
Ja, aber ich finde es schade, dass es Ansporn gibt und gesellschaftlich so hochgejubelt wird, dass Leute Sachen machen, die schlussendlich eben für die Menschheit sinnlos sind. Also ob jetzt der Herr da ein bisschen schneller ist in zwei Jahren, ist das vollkommen irrelevant, wenn jemand anders noch ein Zehntelsekündchen schneller ist. Und damit ist die ganze Leistung eigentlich für Leute gewesen.
Aber du musst gleich schnell reinreden, Peter Wehrli. Es zeigt ja auf, dass dir, die ja auch behindert sind, dass Behinderte auch ganz besonders leistungsfähig sind.
Das könnte man auf anderen Gebieten viel, viel schöner zeigen, wo Behinderte Sachen leisten, die eben der Gesellschaft etwas nützen. Es gibt Tausende von Behinderten, die sich trotz ihrer Behinderung zur Arbeit schleppen, jeden Tag, wo extreme Leistungen verbringen, um das zu machen. Und sie werden verachtet und missachtet und niemand will es sehen. Sie kommen nicht einmal Arbeitsplätze über, obwohl sie sich unheimlich anstrengen. Dort würde ich meinen, müssen wir mal jubeln und die Leute zeigen, was die für Leistungen bringen, weil die bringen etwas, was der Gesellschaft nützt. Nicht nur nicht sich selber, einfach sich selber eine Freude machen.
Aber es könnte ja auch sein, Herr Wehrli, dass jetzt gerade solche Veranstaltungen wie die Paralympics in Kanada im Moment am Laufen sind, auch für die breite Öffentlichkeit aufzeigen. Man sagt immer, man hat Bewunderung den Athletinnen und Athleten gegenüber. Ist das eine falsche Bewunderung?
Nein, ich denke, im Moment, wo das einem aufs Auge gedruckt wird, hat man ein bisschen Bewunderung. Aber die Wahrheit ist ja da, warum gibt es keine Sponsoren für diesen Sport? Weil es eigentlich niemand interessiert. Also warum sind die Preisgelder so klein? Weil es niemand interessiert. Das ist doch einfach der Fakt. Und ich finde, es ist auch in Ordnung so, dass es niemand interessiert. Was mich viel trauriger macht, ist, dass es die nicht behinderten Sportler, dass das so wahnsinnig hochgejubelt wird und so viele Leute interessiert. Wenn die für sich selber um einen Baum herumsäckeln und schauen, wer schneller ist, dann dürfen sie das gerne machen. Aber ich finde, schlichtweg für die Menschheit ist das irrelevant.
Sagt Peter Wehrli, selber gelähmt im Rollstuhl hier bei uns im Studio. Die Frage an Nadia Baumgartner, was sagt ihr da dazu, dass das eigentlich gar niemand interessiert?
Ja, also, ich denke einfach, es ist vielleicht zu wenig bekannt noch zum Teil auch, der Behindertensport. Und ja, es ist halt auch einfach ein bisschen eine Geldsache.
Mhm. Aber genau das ist ja der Punkt, wo der Peter Wehrli auch kritisieren und diskutieren, dass er eigentlich sagt, so wenn ich ihn verstanden habe, dass Geld das Ganze eigentlich noch ganz kaputt macht. Christoph Kunz?
Ja, also das ist schwierig. Also ich meine, es muss wirklich nicht alle interessieren. Es darf jeder seine Meinung haben. Das ist klar. Und das Geld macht es sicher in dem Sinn kaputt, dass man, wenn man sieht, wie es in anderen Sportarten sehr viel Geld um ist und es dann wirklich nur noch um das Geld geht, der macht sicher sehr viel vom Sport kaputt. Das heisst, wenn es im Fußball, wo es um sehr viel Geld geht, wo es vielleicht auch Menschlichkeit und alles nachher ein bisschen verloren geht. Und das ist bei uns sicher noch viel mehr vorhanden. Wir haben sehr, sehr guten Kontakt zu den ausländischen Konkurrenten. Wir sind sehr gut untereinander. Und das ist nicht so, dass jetzt extrem einfach nur der Wettkampf im Vordergrund steht.
Und mir kommt jetzt, wenn ihr das erzählt, gerade in Sinn, wo ich euch heute Morgen gefragt habe, wie viel Preisgeld das darüber kommt, hat ihr es ja nicht einmal gewusst. Das zeigt ja auch auf, dass also das Geld allein keine grosse Rolle jetzt kann spielen, zumindest jetzt in eurer konkrete Geschichte, muss man auch sagen, Peter Wehrli. Oder? Also, von dem her ist du eigentlich die Welt schon noch in der Ordnung, oder?
Ja, eben, von dem her ist die Welt noch in Ordnung und hat in dem Sinn auch nichts mit Leistungssport zu tun, oder? Das ist mehr eine wirklich freundschaftliche Veranstaltung und als solches ist es ja auch nett, dass behinderte Menschen von verschiedenen Orten sich treffen können, das ist schön.
Schau jetzt, der Peter Wehrli kommt jetzt doch noch zu einem positiven
Schluss. Ich frage, warum
dass
sie ihre Zeit verschleudern mit Sport machen. Sie könnten etwas Vernünftiges machen in dieser Zeit, wenn sie sich schon treffen.
Aber jetzt, wo du schon so ein bisschen eingespurt sind, doch noch schnell ein bisschen Positives gesehen zum Schluss, Peter Wehrli, was bringt denn vielleicht gleich behinderte Sport in euren Augen? Vielleicht gibt es ja gleich noch so 2-3 Erscheinungen, die auch für euch positiv sind.
Also eben, die eine Sache ist, dass Behinderte so zusammenkommen weltweit und sich miteinander treffen können und hoffentlich neben dem Sport genügend Zeit haben, um vernünftige Sachen zu machen und miteinander reden und miteinander ausgehen und miteinander die Städte anschauen und so weiter und dass das gezahlt wird von jemandem. Und bei Behinderten ist es halt so, dass sehr viele Behinderte das Geld nicht hätten, um solche Reisen zu machen. Und sobald man das Titel Sport dranhängt, sind so Reisen möglich. Das ist etwas Schönes. Das ist die eine Seite davon. Die zweite Seite, die ich sehr positiv finde, ist, dass Städte, die Paralympics durchführen, gezwungen sind, von der Weltgemeinschaft behindertengerechte Einrichtungen zu machen. Und die bleiben nachher für die Menschheit vorhanden. Und das ist doch ein kleiner Nebeneffekt, den man also sehr positiv anschauen kann.
Also vielleicht gerade an dieser Stelle noch die Frage schnell an euch, Nadia und Christoph. Habt ihr denn überhaupt ein bisschen Zeit gehabt, jetzt unterwegs zu sein in Vancouver, in dieser Gegend, wo ihr dort jetzt für ein paar Tage daheim seid?
Ja, wir haben schon Zeit gehabt. Also das heisst, wir sind, oder immer bin mit dem Team ein bisschen früher angereist und wir waren 2 Tage noch in Vancouver gewesen, haben dort noch ein bisschen Sightseeing gemacht und sind nachher hier auf Whistler gekommen. Aber hier in Whistler steht schon wirklich der Sport im Vordergrund. Also es ist ganz klar, dass wir hier sind, für gute Leistungen zu zeigen, um wirklich für den Sport da sein und das steht im Vordergrund, auf das müssen wir uns auch konzentrieren.
Und habt ihr irgendwie jetzt gemerkt, das, was der Peter Wehrli vorhin hat angesprochen, dass die Infrastruktur jetzt in Vancouver besser ist als anderswo auf dieser Welt, weil eben jetzt die Paralympics sind?
In Vancouver selber können Sie es eigentlich nicht so gut beurteilen, also es ist sehr gut eingerichtet dort und hier in Whistler selber ist es so gut, also das paralympische Dorf ist wirklich sehr gut eingerichtet, sehr gut rollstuhlgängig. wie es schon aussieht jetzt für die Sehbehinderten, müsste ich fast Nadia beurteilen.
Nadia?
Ja, also im Lift ist es mit Blindenschrift angeschrieben, das ist sehr gut, aber ja, es hat sonst nie eine Leitlinie rum, das stört auch nicht, weil eigentlich überall sonst Leute rumstehen, weil man kann fragen kann und die helfen ihm eigentlich auch sehr gut. Und es hat nie irgendwie ein Schild rum, wo man reinlaufen könnte oder so, das ist auch noch sehr gut.
Aber es ist eigentlich ein bisschen so wie daheim.
Ja, außer dass der Lift halt mit Blindenschrift angeschrieben ist. Das ist nicht überall so.
Okay, nicht eine Selbstverständlichkeit. Gut, nachdem jetzt hier ein bisschen die Klinge gewetzt worden sind zwischen Peter Wehrli und unserer Sportlerin Kanada, die Frage, wie werden die Paralympics eigentlich von der offiziellen Schweiz wahrgenommen und gewürdigt? Mehr dazu anschliessend.
Over and over.
DRS1 Treffpunkt zu den 10. Winterparalympics, die im Moment in Vancouver ausgetragen werden. Zur offiziellen Eröffnung sind natürlich auch Schweizer Behördenmitglieder angereist nach Kanada. Wenn es bei den Olympischen Spielen vor ein paar Tagen noch zwei Bundesräte und die Nationalratspräsidentin waren, hat es bei den Paralympics nur gerade eine Person Bundesbern vertreten, die Kanzlerin Gorina Gasanova. Yvonne Scherer hat sie bei der Eröffnungsfeier getroffen.
Bevor Sie den Auftrag bekommen haben, hierher zu reisen, was habt ihr gewusst über Behindertensport?
Also ich habe Behindertensport kennt, in der Theorie, dass es das gibt. Und auch Paralympics habe ich kennt. Aber richtig auseinandergesetzt habe ich mich schon erst jetzt, als ich hierher gekommen bin, um zu schauen, wie die Wettkämpfe stattfinden.
Und was habt ihr für einen Eindruck gewonnen?
Sehr einen guten Eindruck. Ich bewundere alle die Athletinnen und Athleten, die behindert sind und so Sport machen. Das ist ein grosser Motivator und ich denke, die können das wahnsinnig gut machen.
Sie reden von Bewunderung. Was meint ihr da damit? Also was bewundert ihr da genau? Ich meine, die machen ja einfach Sport wie eine gesunde auch.
Ich bewundere die Disziplin, die sie haben, weil ich bin überzeugt, dass sie einfach noch mehr Disziplin brauchen als die anderen, die Sport treiben. Die müssen immer dran sein. Sie müssen sich auch vielleicht anders organisieren, weil viele noch auf Betreuung angewiesen sind. Ich bewundere das ganz, ganz stark.
Gibt es eine Sportart da an den Paralympics, die euch besonders zusagt?
Ja, es sind fast die meisten, die mir sehr zusagen. Aber eine, die mir sehr zusagt, ist Skifahren von den Blinden, wo sie noch eine Person hat, die sie begleiten tut. Oder die Monoski fahren tun. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend und ich würde mich freuen, wenn ich morgen das auch sehen würde.
Bei den letzten Olympischen, Paralympischen Winterspielen in Turin war der Bundesrat Theiss da. Letztes Mal, als wir in Peking waren, haben wir mit dem Bundesrat Schmid geredet. Jetzt ist kein Bundesrat da. Warum?
Es hat kein Mitglied vom Bundesrat kommen können, wegen der Zeit, wegen der Agenda. Und dann hat der Bundesrat mich gebeten, wo auch Mitglied vom Bundesrat bin, zum hierher zu kommen, Vancouver.
Jetzt reisen wir morgen schon wieder ab. Ist es nicht ein bisschen kurz?
Ja, klar ist es kurz. Ich wäre gerne länger geblieben, aber leider liegt es nicht drin. Es ist auch die Session, die Frühlingssession, die jetzt noch in den letzten Wochen ist, Tage dort. Von dort her muss ich eben zurückgehen wieder.
Sagt Kanzlerin Gorina Gasanova im Gespräch mit der Yvonne Scherer. Die Frage an unseren Silbermedaillengewinner zu Kanada, Christoph Kunz. Es ist die ganze Zeit jetzt eine Bewunderung angesprochen worden von der Frau Gasanova. Reicht euch das, bewundert zu werden?
Es geht uns eigentlich auch darum, mir nicht unbedingt darum, bewundert zu werden, sondern eigentlich vielmehr darum, dass die Leistung und der Sport wahrgenommen wird. Also wirklich, dass so bei uns die Leistung im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist für mich wirklich ein Anliegen.
Empfindet ihr das jetzt, dass kein Bundesrat ist gekommen? Ganz offiziell.
Nein, das empfinden wir, also wir lesen selber nicht. Sicher ist es irgendwo eine Wertschätzung zu unserem Sport, wenn sie uns besuchen hier. Aber es ist nicht so, dass wir das empfinden, dass jetzt kein Bundesrat ist dabei gewesen.
Dafür ist der Swiss Olympic-Chef Marc-André Giger an die Eröffnungsfeier gekommen. Yvonne Scherer hat es nicht sein können, um ihm die Gretchenfrage zu stellen in Sachen Integration und Behindertensport.
Vorher, als ich all diesen Ansprachen zugelassen habe, habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch wunderbar, es gäbe ein Komitee für behinderte Sportler und für nicht behinderte Sportler. Könntet ihr euch das vorstellen?
Ich denke, wir haben jetzt eine sehr intensive Zusammenarbeit können finden zwischen behinderten und nicht behinderten Sportlern. Wir haben das Paralympische Komitee jetzt zum zweiten Mal dürfen unterstützen mit Blick auf die Vorbereitung des Spiels. Das ist ein erster Schritt. Das Paralympische Komitee ist im Haus des Sports mit einem Büro integriert. Man sieht sich täglich. Es ist also eine Annäherung vorhanden zwischen Nichtbehinderten und behinderten Menschen. Ob es am Schluss in einem Zusammenschluss ausmünden wird oder quasi die nichtbehinderten Sportler unter das Dach kommen von Swiss Olympic, ich glaube, da müssen wir noch ein, zwei Schritte zusätzlich machen, wäre aber für mich nicht ausgeschlossen.
Was bräuchte es denn noch?
Ich glaube, es braucht vor allem auch noch Klärung von den verschiedenen Rollen. Das Paralympische Komitee ist ja heute von zwei Verbänden eigentlich getragen. Welches sind die Rollen dieser Verbände? Welches ist die Rolle von Swiss Olympic? Wir unterstützen heute finanziell die Verbände, aber wir nehmen kaum Einfluss auf die Verbandsführung. Das ist auch nicht unsere Rolle. Und das müssen wir sicherlich klären, wird man das in Zukunft anders haben, im Sinne von einer stärkeren Einflussnahme, ja oder nein.
Wie unterstützt ihr Paralympics jetzt genau?
Wir unterstützen Paralympics jetzt in der Beschickung von diesen Spielen mit der vollständigen Übernahme von allen Kosten, die anfallen im Vorfeld, sprich in den Trainings und in den Reisen. Das ist sehr ein wichtiger Faktor, die ganze Logistik. Bis hin am Schluss zu der Bekleidung, wo zum zweiten Mal jetzt die Nichtbehinderten und die Behindertensportler genau gleich auftreten, so in den gleichen Kleidern und gegen aussen, dass demonstriert wird, wir sind eine Sportfamilie.
Aber ich habe von vielen Behindertensportlern gehört, dass sie auch selber Aufwand leisten müssen. Also ist es schon nicht so, dass gerade alles abdeckt ist, oder? Die sagen einfach, die unterstützen. Also.
Ja, das ist natürlich so, dass auch bei den Nichtbehindertensportlern immer die Situation haben, dass das Umfeld, sprich die Eltern, sprich der Arbeitgeber, müssen mithelfen, aber auch die Verbände selbstverständlich müssen mithelfen, dass so Spiele möglich werden für Athletinnen und Athleten.
Was haltet ihr selber für einen Eindruck vom Behindertensport? Da gibt es so ein bisschen verschiedene Meinungen. Teil nehmen einen ernster, Teil weniger. Wo steht ihr?
Für mich persönlich ist ein sehr wichtiges Anliegen. Ich habe bis jetzt noch jede Veranstaltung von Paralympics besucht, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, weil es mir wichtig ist, das als Signal zu geben, dass ich als Direktor von Swiss Olympic zu diesen Menschen stand. Ich bin zum zweiten Mal jetzt nach Peking auch noch mal zurückgekommen. Ich bin 4 Wochen da gewesen, 4 Tage jetzt in der Schweiz, um wieder zu kommen, wegen diesen Menschen, um ihnen auch zu sagen, hey, die sind für uns wichtig, die sind für den Sport in der Schweiz wichtig.
Wie lange bleibt ihr jetzt noch?
Ich werde heute oben leider wieder zurück müssen. Mir war es nicht möglich, jetzt noch länger zu bleiben. Aber ich wünsche dem Team jetzt sehr viel Glück, dass es möglich ist, die Bestleistung abzurufen, wo man sich darauf vorbereitet hat in den letzten 4 Jahren.
Der Marc-André Giger war das von Swiss Olympic. Bei mir im Studio ist immer noch der Peter Wirli. Er ist in dem Sinne behinderter Sportkritiker, selber im Rollstuhl, selber gelähmt. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr da die Antworten gehört von der offiziellen Schweiz und von Swiss Olympic? Was geht euch durch den Kopf?
Ja, also ich habe jetzt schüttlich einfach den Kopf über das Betroffenheitsgesusel da, was ich jetzt gerade gehört habe. Ich muss sagen, das ist mir so zuwider, wenn der Herr sich wirklich würde interessieren für Sport, würde er ja nicht aus persönlicher Betroffenheit hergehen, sondern weil er die Leistungen von diesen Leuten will messen mit anderen Leistungen. Wir gehen ja auch nicht irgendwie Skispringen schauen aus Betroffenheit mit diesen armen Sportlern, obwohl man kann sie ja auch verbarmen haben mit ihnen. Aber es ist ja wirklich grotesk und das zeigt eben gerade den fehlenden Respekt auch. Also, es geht ja gar nicht um Respekt, es geht um Betroffenheit und das hört man da ganz deutlich raus, auch wenn es versucht wird zu verstecken. Bei der Frau Casanova hat mir noch gefallen, dass sie als Bündnerin einfach Skifahren gern hat und auch schön findet, wenn auch Behinderte Skifahren, finde ich ja auch. Also Skifahren an sich ist ja offensichtlich für einen Bündner einfach etwas Schönes.
Peter Wehrli, es ist ja jetzt auch diskutiert oder angesprochen worden, Sport für Behinderte und Nichtbehinderte zusammenzuschliessen. Was meint ihr, wie viele Jahrzehnte wird es dauern, bis Behinderte und Nichtbehinderte zusammen an den gleichen Sportanlässen vertreten sind?
Ja, aber jetzt kommt man natürlich auf den Kern von der Sache und da müssen wir jetzt sehr weit diskutieren, weil wenn man sagt, ja, es geht um die Leistung und um eine Gradierung, wer welche Leistung erbringt, muss man sagen, dass die Behinderten wahrscheinlich in ganz vielen Sportarten einfach schlicht nie die Leistungen erbringen, die nicht Behinderte können erbringen, wenn man sie genau auf das Ziel hin anschaut, oder? Wir haben ja einen Fall bis jetzt bekannt, einen behinderten Läufer, der mit einer Prothese läuft und schneller läuft als die Nichtbehinderten und plötzlich will man einen ausschliessen und der darf nicht daran teilnehmen, an der nicht behinderten Olympiade. Und das finde ich dann wiederum ganz witzig. Oder? Da bringt endlich einmal einer die gleiche Leistung. Und plötzlich heisst, das ist unfair, er darf nicht mitmachen, der ist im Vorteil uns gegenüber. Ich glaube, es macht einfach schlicht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Menschen aufgrund von ihrer Leistungsfähigkeit zu gradieren und zu werten und auf ein Podest zu stellen und der, der ein bisschen mehr leistet, höher und der, der weniger leisten kann, niedriger. Das ist alles.
Das also noch eine Sicht der Dinge von unserem behinderten Sportkritiker Peter Wehrli. Vielen herzlichen Dank, seid ihr zu unserem Studio gekommen. Unsere Kollegin Yvonne Scherer ist noch bis am 21. März an den Paralympics in Kanada als Reporterin noch unterwegs. Sie ist, wie gesagt, selber blind. Wie das funktioniert, als blinde Radioreportage zu machen, das erfahren wir ein bisschen später noch hier in dieser Sendung.
C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu. Les statues de marbre ont des grains de blé dans les yeux. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Une rivière morte, tous les poissons croient au bon Dieu. Où j'ai fermé ma porte aux mendiants et aux orgueilleux. C'est une forêt vierge où les mots d'amour sont maudits. Un nuage de fièvre entre la Sologne et Paris. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. Là où je t'aime, Sunday always comes too late. A Friday night.
Friday, I'm in love. Tuesday, Wednesday, stay in bed. Thursday, watch the walls instead. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday, never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise. To see your shoes and your spirits rise, throwing out your crown, just smiling at the sound as sleek as a shriek spinning round. Always take a big bite, sit your guard to your side, to see you in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love.
RSI Treffpunkt heute über die 10. Winter Paralympics Vancouver. Für uns unterwegs am Ort des Geschehens ist Kollegin Yvonne Scherer, die wir ja im Verlauf von dieser Treffpunkt-Sendung schon ein paar Mal gehört haben, also auch schon erwähnt. Sie ist selber blind und mit ihr möchte ich jetzt noch zwei, drei Sachen besprechen, die ich selber eigentlich auch nicht so recht weiss. Yvonne Scherer, wie orientiert ihr euch eigentlich im Alltag? Jetzt auf einem ganz neuen Gelände kommt ihr auf das Vancouver. Wie funktioniert das?
Also hier habe ich zwei Assistenten, einen Vierbeinigen und einen Zweibeinigen. Und dann habe ich ganz ein grosses Glück, dass ich sogar noch eine Assistentin habe, die hat auch zwei Beine. Also wir haben meinen Führhund, der kennt sich da natürlich nicht aus, aber er kann jederzeit jemandem folgen, zum Beispiel, wenn die Person die Hängbeine besetzt hat.
Also wir können ja hier im Radiostudio können wir den Hund, der Saphir, der euch hier auch immer wieder so ein bisschen durch die Gänge begleitet. Wie schwierig ist es jetzt für einen Hund, für den Saphir, sich an einem so einem neuen Ort in diesem Kanada zurechtzufinden?
Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich selber fragen. Ich hatte das Gefühl, er hat das total locker genommen. Er war überhaupt nicht nervös gewesen. Und er hat das eigentlich viel besser weggesteckt als wir. Er hat Spass, es hat Schnee, alle sind nett zu ihm, er ist total zufrieden.
Die Einreise nach Kanada, ist das ohne weiteres möglich? Ich weiss, sonst ist ja das Ganze ein riesen Ding, wenn man mit Tieren in ein anderes Land einreisen
will. Mit Führung ist es unterschiedlich, aber Kanada tut da überhaupt keine Probleme verursachen. Es war wirklich überhaupt nicht kompliziert gewesen.
Und können wir jetzt ein bisschen Einblick haben in euren Alltag als Radioreporterin? Wie findet ihr zum Beispiel jetzt die Leute, die ihr interviewen
wollt? Also ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen Pascal Natter, der jetzt so die ganze Zeit geschaut hat, dass da unser Codec schön brav tut. Und der Pascal macht ganz viele Sachen, er hilft mir mit Aufnehmen, er kommt mit mir überall her, er beschreibt mir Szenen. Er schaut, dass ich immer am rechten Ort zur rechten Zeit auch bin, weil hier kenne ich mich ja wirklich nicht aus. Er tut mir nachher helfen schneiden, weil ich habe mein Equipment, das ich sonst im Radiostudio Zürich habe, habe ich nicht mitnehmen können. Er tut mir schneiden, er tut mir abmischen. Und so arbeite ich ganz viel mit ihm. Wir hatten ja auch noch das Glück, dass wir eben jemanden können finden da in Kanada, der uns hilft mit Fahren. Weil ohne Auto ist man da ziemlich aufgeschmissen. Und so kann ich dann auch im Auto schon wieder Sachen besprechen, Telefon machen, zum Teil sogar Sendungen schreiben, schneiden, alles. Und das ist sehr, sehr gebig. Ich muss sagen, ich bin da bestens umgeben.
Die sagen selber schreiben. Wie funktioniert denn das, wenn ihr euch selber Notizen macht?
Ich habe ein Gerät, wo eine Blindenschrifttastatur hat und eine Ziele, die ich ablesen kann auf meiner Schrift, auf der Punktschrift.
Also das ist so ein Stanzmaschinerli, wo Buckeli hat am Schluss.
Nein,
wo...
Ja, also das ist nicht ein Stanzmaschinerli, sondern das ist ein Computer. Aber ich habe noch eine gewöhnliche Schreibmaschine mitgenommen, wo ich nachher meine Sendungen immer wieder abtippe. Normalerweise im Studio würde ich das einfach ausdrucken. Aber da im Feld, wo ich keinen Drucker mitnehmen konnte, der ist 40 Kilo schwer, habe ich meine Schreibmaschine, da habe ich Blätter rein, spannen wie früher und dann tippe ich das ab, bretsche das auf das Papier und lese es nachher ab. Weil das ist einfacher ab dem als ab dem Kompi. Ihr leset ja auch nicht so gerne ab dem Bildschirm und druckt nicht mehr das meiste auch aus.
Wie ist denn das, Yvonne Scherer? Ich habe jetzt gehört, wie ihr ständig auf Hilfe angewiesen seid. Wie geht es euch da dabei, ständig abhängig zu sein jetzt von euren Assistentinnen und Assistenten, die ihr hier angesprochen habt? Die Abhängigkeit.
Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt das Luxustussi vom Dienst wäre und vom Morgen bis am Abend da immer in meinem Radioalltag begleitet wird. So ist es nicht. Es ist einfach bei Spezialeinsätzen, bei schwierigen Aussenaufnahmen, dass ich jemanden dabei habe, wo es dort wirklich jemanden braucht. Sonst arbeite ich alleine in meinem Büro und ich kann auch selber mischen, ich kann selber schneiden. Aber für mich ist Hilfe annehmen eigentlich nie so schwierig gewesen. Manchmal wurmt es einem vielleicht, kann es einem wurmen, aber für mich ist es eigentlich, ich muss ehrlich sagen, jetzt auch hier im Feld mehr ein Plus. Weil ich habe immer jemanden dabei mit einem klaren, gescheiten Kopf, wo man Sachen besprechen kann. Jeden Text, den ich sende, lese ich ihm vorher. Er sagt mir, wo, dass es einen Moment hat, wo man nicht versteht. Wir umtexten. Er ist etwas sehr Wertvolles für mich. Also jetzt gerade der Pascal, wo ich viel mit ihm zusammen arbeite. Und das ist einfach ein Teamwork, das ist Fakt. Wir tauschen aus. Und also das ist für mich nicht irgendwie etwas Negatives.
Zum Schluss noch ein Punkt, Yvonne Scherer. Immer wieder ist jetzt heute in dieser Sendung von Bewunderung geredet worden. Ihr seid jetzt dort am Ort des Geschehens, habt verfolgt, was die Athletinnen und Athleten für Leistungen erbringen. Könntet ihr das auch, die Bewunderung, oder was hat euch bis jetzt am meisten beeindruckt?
Ich jetzt da, also ob ich kenne, dass mehr die Leute bewundern oder ob ich Leute hier
dass
bewundern.
Dir jetzt auch Bewunderung gehabt für die Athleten, die hier im Einsatz waren?
Nein, Bewunderung in dem Sinn muss ich sagen, nee, ich respektiere, was sie machen. Ich staune zum Teil, wie es geht. Aber Bewunderung, ich weiss einfach nicht, was das einem bringt. Mir denkt, das bringt einem nicht viel. Mir denkt es wichtiger, dass man ihn ernst nimmt und als Mensch wahrnimmt und gleich wertschätzt wie jemand, der keine Behinderung hat. Das ist für mich wichtig. Bewunderung und Bemitleidung ist eher hinderlich.
Vielen herzlichen Dank, Yvonne Scherer. Und dann wünschen wir noch eine ganz gute Zeit. Bis am 21. März dauern ja noch die Paralympik in Vancouver. Und vielleicht können wir jetzt zum Schluss noch einen kurzen Ausblick machen, was da eigentlich noch ansteht, aus Schweizer Sicht besonders von Interesse ist. Ich weiss nicht, ist der Christoph Kunz vielleicht unser Silbermedaillengewinner vom heutigen Tag? Der Christoph Kunz, kann er uns da vielleicht schnell noch sagen, was da noch alles ansteht und was wir vielleicht hier noch für Potenzial haben aus Schweizer Sicht. Christoph?
Ja, es wird noch einiges gehen. Also vor allem gerade bei uns im Ski Alpin hier oben in Whistler sind noch einige Rennen angesehen. Morgen zum Beispiel gerade ist noch der Riesenslalom von der Standing. Also das heisst jetzt heute, am Mittwoch. Nachher wird am Donnerstag die Abfahrt sein, am Freitag und am Samstag je ein Super-G. Dort sind die Kategorien wieder aufgeteilt und am Samstag noch die Super-Kombination. Und es gibt sicher noch eigentlich fast in allen Disziplinen Medaillenpotenzial, aber wie auch heute, es muss überall alles aufgehen, dass es für eine Medaille reicht. Und wir hoffen natürlich, dass dort noch etwas drinnen liegt. Görler sind auch noch im Einsatz.
Ja, ja bitte schön, noch Görler.
Görler sind noch im Einsatz in Vancouver. Und wir hoffen natürlich auch bei ihnen, dass sie noch erfolgreich können weiterfahren können. Und weiter läuft auch noch das Ledschhockey, aber dort ist leider keine Schweizer Mannschaft im Einsatz.
Also, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Christoph Kunz. Genießt noch einmal eure Silbermedaille heute, wenn ihr ins Bett liegt und die Augen zumacht. Vielen herzlichen Dank aber auch Nadia Baumgartner und Giarina Sawyer und unserer Yvonne Scherer. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgeharrt habt, weil jetzt ist es irgendwie wirklich definitiv Zeit für euch, ins Bett zu legen, damit ihr wieder fit seid für die nächsten Spiele. Beispiel. Jetzt weiss ich gerade nicht, was es hier bei uns in der Sendung weitergeht. Eine kleine Überraschung. Die Anne-Kathrin Zweidler kommt gerade zu mir ins Studio rein.
Ein paar tolle Mail bekommen.
Hat es noch Balgis gegeben?
Ja, es hat noch Balgis gegeben, aber zuerst auch noch Kompliment. Und zum Beispiel, jemand schreibt, es tut immer weh, wenn die Olympischen Spiele geschlossen werden und das Feuer gelöscht wird. Denn die Olympiade ist ja noch nicht beendet. Die Paralympics finden ja noch statt. Oder zum Beispiel, dass sie dies im Radio bringen, schreibt Mary Schwitzer, ist eine kleine Rettung für die Schweiz. Warum ist nichts in den Zeitungen und so? Sie finden auch, dass die Paralympics werden schlecht abgebildet.
Das ist wirklich aufgefallen heute. Nie in den Zeitungen nie, etwas nie. Gesehen.
Und,
gar nie.
Und das tut auch die Hörerin auch sagen. Und dann gibt es noch zwei Mail. Eins für Herr Wehrli, den wir gehört haben, der ja Gegner ist von diesem Behindertensport. Da schreibt der Patrick Borgenheimer, der Grund für den Sport ist doch nur, dass Geld verdient werden kann. Aber der Dani Neff schreibt, das Gegenteil ist doch der Fall. Wunderschöne Begegnungen, Augenblicke und Freude, die der Sport in der Welt rausträgt.
Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Vielen herzlichen Dank, Anne-Kathrin Zweidler. Und jetzt machen wir gerade fliegenden Wechsel. Wir haben hier ein volles Studio. Es ist noch gerade eine Studioführung hier auch noch mit dabei. Jetzt müsste der Tommy Scherer der Anne-Kathrin fast auf die Schoss hocken.
Nein. So schnell sind wir da schon.
Weil, was ich noch wollte fragen, was machen wir morgen im Treffpunkt? Das ist ja jeweils so ein bisschen der Punkt, den wir besprechen zum Schluss von der Sendung. Morgen gibt es keine Treffpunkt-Sendung dafür. Deren sei es in Zukunft. Und der Moderator von der Sendung, die morgen den ganzen Tag dauert, ab dem Morgen um 9 Uhr, ist der Tommy Scherer, mein lieber Kollege, hat hier Platz genommen mittlerweile. Was erwartet uns morgen?
Ja, Dani, jetzt kann er doch nicht die 6 Stunden, die wir machen, morgen 9 bis 12 und 2 bis 5 quasi erzählen. Ich bin jetzt gerade mitten in der Vorbereitung, habe jetzt gerade noch mit dem Presseverantwortlichen von ABB geredet. ABB ist der grösste Industriebetrieb von der Schweiz, allein in der Schweiz 6'500 Leute, weltweit 110'000 Leute, eine lange Tradition und habe mit ihm vorbesprochen, was der Gast, den wir morgen haben, von ABB, also ein Vertreter von der Wirtschaft, morgen bei uns alles erwartet und habe mit ihm das Gespräch geführt. Du siehst, ich bin mitten in den Vorbereitungen. Mhm. Also es geht um die Zukunft von der Wirtschaft, vom Geld und von der Arbeit.
Und wo findet das statt? Das müssen wir noch wissen.
Baden statt, und zwar in der ehemaligen Stanzerei. Dort hat man früher Blechbogen. Heute sind es Schauspieler, die sich verbeugen, wenn der Applaus kommt am Abend. Oder es sind Musiker, die ihre Konzerte spielen. Und es findet Vernissagen statt. Oder eben eine Radiosendung, wie wir morgen 6 Stunden lang live dort in Baden in der Stanzerei.
Ab den 9 am Morgen mit dem Tommy Scherer und mit ganz vielen Leuten, die hoffentlich auch vorbeikommen und mitmachen, die mitdenken, Zukunft, Szenarien probieren, zu entwickeln, genau zu diesen Themen.
Also, ich sage noch das dazu, wirklich, das Wichtigste in dieser Sendung, mit dieser Sendung in Zukunft, sind uns wirklich die Anregungen, die Visionen, die Ideen, die von unserem Radiopublikum kommen. Man kann anrufen, man kann mailen, man kann via Internet Zwischenrufe platzieren, das kann man dann auf dem Dossier sehen. Das ist uns ganz wichtig und wir haben auch eine Zukunftswerkstatt eingerichtet, das sind 10 Frauen und Männer, die wir aus unserem Radiopublikum per Aufruf gesucht und gefunden haben. Die denken morgen 6 Stunden lang lustvoll mit Ideen und verrückt und vielleicht schreiten sie ein bisschen an der Zukunft um. Die hören wir immer wieder. Und die Fachleute, die wir dazu eingeladen haben, was ich vorher gesagt habe, ABB, die ergänzen das und sagen, Moment, da müsst ihr auf den Boden kommen. Aber das Wichtigste sind wirklich, man kann uns besuchen und die Zukunftswerkstatt, die Leute, die denken, die die Ideen für die Zukunft entwickeln.
Und genau wegen dem wird der Tag so speziell und so spannend, weil ganz, ganz viele Leute an einem Ding umstudieren und etwas entwickeln den ganzen Tag über. Der Tommy Scherer wird dabei sein als Moderator morgen mit drin in diesem Ding ab den 9 hier auf der RSS. Das war der Treffpunkt zu den Paralympics in Kanada, die noch bis am 21. März dauern. Produktion Anne-Kathrin Zweidler am Mikrofon Dani Vorler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.